2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Samstag, den 6. Februar 2021. Es ist genau 15.20 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen SV Sandhausen. Das Spiel endete 2:1 für unseren magischen FC durch die Tore von Chiré und Burgstaller. Für Sandhausen hatte Behrens noch den Anschlusstreffer gemacht. Heute wieder mit an Bord ist Stefan. Moin.
Hallo, grüß dich.
Na, wie geht's dir denn nach der Niederlage aus eurer Sicht gestern?
Ehrlich gesagt beschäftigt es mich immer noch ein bisschen, das Spiel, weil es war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und das Ergebnis, man kann in St. Pauli verlieren, aber ich glaube, das war von Sandhausen dann im Abstiegskampf doch etwas zu wenig insgesamt.
Ja, können wir gleich nochmal genauer darauf eingehen, aber es war sehr wenig, vor allen Dingen offensiv sehr wenig.
Genau, ja, vor allem in der Offensive.
Ja. Wie hast du es denn geguckt, zu Hause vorm Fernseher oder hast du es irgendwie anders verfolgt?
Nee, ich war zu Hause vom Fernseher, habe auf Sky Go das Spiel mir angeschaut und dabei im warmen Wohnzimmer gesessen. Es war ja dann doch, glaube ich, etwas kälter, wenn man die Bilder in Hamburg gesehen hat. Dabei ein bisschen was gegessen, getrunken und ja, nebenbei das Spiel laufen lassen und im warmen Wohnzimmer gesessen.
Ist es bei euch denn auch so verschneit wie bei uns im hohen Norden?
Nein, es ist irgendwie gerade so Mitte von Deutschland so eine Grenze. Also bei uns ist eigentlich jetzt auch heute relativ warm. Es ist sogar fast angenehm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Grad wir haben. 8, 9 Grad, kein Schnee. Morgen soll es ein bisschen kälter werden. Aber ich glaube, der Süden ist da nicht ganz so stark betroffen. Und da ist oben, ich weiß jetzt, schneit es bei euch gerade jetzt heute wieder in Hamburg?
Also ich wohne ja in Kiel. In Kiel schneit es gerade nicht. Okay. Wie es in Hamburg ist, kann ich dir leider nicht genau sagen. Du warst nach dem Spiel noch in dem Zoom-Call vom Fanladen. Wie war es da so? Was habt ihr da so beschnackt? Wer war so alles da?
Ja, ich hatte mich die Woche mal angemeldet. Da kam ja auf Twitter oder Facebook die Info vom Fanladen, dass die beiden Co-Trainer von euch nach dem Spiel zum Plausch erscheinen. Da habe ich gedacht, ja, das passt, dann melde ich mich auch mal an. Und war eigentlich mehr oder weniger Zuhörer. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert nach dem Spiel. Die Trainer hatten ja noch in der Kabine oder hatten bestimmt noch ein paar Dinge zu tun, kamen etwas später. Und so hat Justus vom Fanladen das Ganze dann moderiert, ein paar Fragen gestellt. Taktikexperte Tim Eckstein kam da auch zu Wort. Aber er hat mich auch kurz gefragt. Er hat gesehen, dass ich online bin und hat mich dann auch aus Sandhäuser Sicht zu dem Spiel befragt. Und da habe ich dann auch mein Statement dazu abgegeben. Aber im Rest war ich dann passiver Zuhörer und fand ich aber auch interessant, als dann eure beiden Co-Trainer gekommen sind und Rede und Antwort gestanden haben, ihre Sicht der Dinge von sich gegeben haben. Es haben auch noch ein, zwei Spieler dann mal, die hatten ja auch die Kamera an, da kamen auch mal Chiré und Mamouche kamen später mal kurz hinten vorbei, haben in die Kamera gewunken oder haben sogar auch was gesagt. Fand ich eigentlich ganz eine tolle Sache. Ich weiß, die Beziehung zwischen Verein, Mannschaft, Fans, es ist ja in Sandhausen genauso, ist momentan einfach nicht möglich und das ist nicht der Ersatz dafür, so eine Zoom-Call, aber ich fand es eine schöne Möglichkeit und habe da dann auch dran teilgenommen.
Ja, ich finde das auch gut. Und Tim hat ja auch in seinem Nachbericht heute schon geschrieben, dass er da auch ein, zwei taktische Anweisungen von den Co-Trainern erfahren hat. Also falls sich da jemand nochmal weiterbilden möchte, kann er da gerne mal reinlesen.
Ja, wobei ich glaube, die meisten haben die Fragen gar nicht so richtig verstanden, aber Tim ist da ein anderes Level und die haben dann auf der Ebene, haben die sich gut miteinander ausgetauscht, hat schon gepasst.
So, dann lass uns mal zum Spiel von gestern kommen.
Ja.
Bei uns gab es nur einen Wechsel in der Startelf, da kam Olsen wieder für Zander rein. Und bei euch hat mich vor allen Dingen am Anfang des Spiels sehr verwundert, wo sich denn der Herr Diekmeier rumgetrieben hat. Warst du darüber auch verwundert? War das schon mal irgendwie so, dass er sozusagen so offensiv als fast als Stürmer oder Zehner oder eigentlich überall gespielt hat?
Also ich war auch überrascht. Ich war nicht überrascht, dass Diekmeier wieder in die Mannschaft zurückgekehrt ist. Letzte Woche gegen Nürnberg war er ja gelb gesperrt, hatte nicht gespielt. Da hat Philipp Klingmann rechts die rechte Verteidiger-Fünferkette oder Mittelfeld, wenn man 3-4-2 sieht, die rechte Position bestückt und Klingmann hat es auch gut gemacht. Deswegen war der Trainer wahrscheinlich überzeugt, dass wir ihn nicht aus der Mannschaft nehmen. Aber Dickmeier kannst du halt auch nicht draußen lassen, dann nimmst du auch wieder mit rein. Und so haben dann beide gespielt. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein, das war wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung. Wir hatten noch einen weiteren Ausfall, dass wir Halimi, der bisher auf der 10 gespielt hat, also eigentlich ist es die Position von Biada, der jetzt aber auch schon seit 3 Wochen verletzt ist und nicht gespielt hat. Halimi hat es in den letzten Spielen gut gemacht auf der 10. Das ist so die kreative Rolle, der auch das Spiel nach vorne antreibt, was uns ja gestern komplett gefehlt hat. Und dann hat der Trainer ja irgendwie Dickmeier da, wie will ich sagen, das war ihr offensives Mittelfeld. Also es hat für mich nicht gepasst und war mit Sicherheit nicht die optimale Lösung. Wird wahrscheinlich nächste Woche auch nicht mehr so sein. Also ja, ich war auch überrascht und ich fand, es war jetzt nicht unbedingt die beste taktische Entscheidung, die wir da getroffen haben mit Dickmeier so weit vorne.
Ja, ich glaube, irgendwann in der zweiten Halbzeit habt ihr es ja auch umgestellt. Und wo wir später noch kommen zu eurem Tor, hat ja auch Dickmeier die Vorvorlage zugemacht, wie er sagen, wo er wieder ganz auf der rechten Seite gespielt hat. Ja. Das hat dann schon eher wieder ein bisschen mehr gepasst, würde ich mal sagen.
Ja, ist richtig.
Das Spiel ein bisschen übers AFM-Radio und ein bisschen über den Bezahlsender verfolgt. Und da ist mir ganz oft aufgefallen, dass der Kommentator vom Fernsehbild Sandhäuser gesagt hat. Ist das im euren Sinne? Ist das in Ordnung? Ist das wie bei uns, als wenn man Pauli sagen würde?
Ja, also wir nennen uns auch und so sind wir auch bekannt als Sandhäuser. Das fällt natürlich vielen schwer, gerade den Reportern von Funk und Fernsehen. Die sagen dann doch Sandhausener oder immer mal wieder, wobei mittlerweile haben es die meisten auch gelernt. Ich glaube wahrscheinlich von rein grammatikalischen, von der deutschen Sprache ist Sandhausener vielleicht das Richtige. Aber das ist hier üblich, dass wir Sandhäuser sind. Das ist umgangssprachlich vermutlich. Aber man kennt uns als Sandhäuser und wir wollen auch so bezeichnet werden. Also Sandhäuser passt. Und wie du sagst, vielleicht so ein bisschen wie Pauli und St. Pauli. Ich glaube, ihr wollt auch St. Paulianer genannt werden und deswegen sind wir die Sandhäuser.
Okay, dann lass uns mal in die erste Halbzeit springen, wo ja wirklich nicht so viel passiert ist. Aber wir hatten es vorher angesprochen, dass wir die letzten Wochen dafür bekannt sind, am Anfang so ein bisschen überfallartig zu spielen, auch relativ frühe Tore zu machen. Und es war jetzt nicht so extrem wie in den letzten Wochen, aber das hat man schon gemerkt, irgendwie ein Freischuss von Salazar in der ersten Minute und dann in der 5. Minute die, ich nenne sie jetzt mal Großchance von Burgstaller. Wie hast du das gesehen? Wart ihr da nicht richtig drauf vorbereitet? War das noch im Rahmen? Wie hast du das gesehen?
Also ich würde es noch im Rahmen sehen. Also der Freistoß, klar, das passiert. Freistoß aus, keine Ahnung, 25 Metern. Und Burgstaller, für mich war das sogar knapp abseits. Ich glaube, der Reporter hat das auch so gesehen. Wäre wahrscheinlich dann gar kein Tor gewesen. Aber ja, solche Situationen hast du im Spiel mal, dass es knapp ist und ein Stürmer gut eingesetzt wird. Aber ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es in der Defensive. Wir wussten ja, dass St. Pauli da am Anfang versucht, Druck zu machen und offensiv stark ist und spielstark ist. Und da hatten wir eigentlich die richtigen Mittel in der Defensive dagegen. Wir hatten, glaube ich, gut zugestellt. Wir hatten in der Mitte zugemacht, waren aggressiv an den Männern dran. Es ging natürlich zulasten unserer Offensive, aber in der Defensive waren wir eigentlich in der ersten Halbzeit relativ stabil gestanden. Es gab dann noch eine super Aktion, Einzelleistung, glaube ich, von Salazar, der dann in der 40. Minute, 43. Minute Marmoush in Szene setzte, die Capino dann gut gehalten hat. Aber ansonsten waren wir in der ersten Halbzeit wirklich defensiv gut stabil gestanden und hatten eigentlich euch nicht zu dem Spiel kommen lassen, das ihr in den letzten Spielen teilweise in der Offensive abgefeuert habt. Von daher, das war in der Defensive bei uns in der ersten Halbzeit absolut in Ordnung.
Ja, und ich würde sagen, also unterschreibe ich genauso. Aus unserer Sicht würde ich ein bisschen sagen, das war so ein bisschen kalkuliertes Risiko, wie viel wir offensiv eingehen wollen, weil du hast gesagt, wenn ihr hier hinten defensiv gut steht und das sozusagen auch die erste Halbzeit so gemacht habt, sagen für uns wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass ihr irgendwie ein Tor macht, weil dann würden, also dann, das wäre ja genau das, was ihr euch erhofft hattet. Deswegen war es, glaube ich, so ein bisschen mit angezogener Handbremse, um bloß nicht das 0-1 zu kassieren. Ich glaube mal, deswegen war es in der ersten Halbzeit unterm Strich so ein müder Kick, wobei St. Pauli, fand ich, leichte Vorteile hatte.
Ja, natürlich. Also ihr hattet mehr vom Spiel. wir hatten so, ich sag mal, bis zum 16-Meter-Raum hattet ihr mit Sicherheit die Oberwasser, wahrscheinlich auch mehr Ballbesitz. Ich glaube, die Statistik ging klar in Richtung St. Pauli, aber jetzt auch nicht die klaren Chancen. Wie gesagt, aus das Burgstaller-Ding und die Chance von Marmoush, das war's, glaube ich. Wir hatten einen Kopfball von Behrens, der so ein bisschen in der Rücklage war, der dann auch übers Tor gekommen ist. Das war aber auch, glaube ich, die einzige Chance in der ersten Halbzeit von Sandhausen. Also leichte Vorteile für St. Pauli in einem schwachen Spiel. Und ja, so kann man die erste Halbzeit zusammenfassen.
Wie findest du denn also sozusagen die Herangehensweise, sozusagen erstmal defensiv gut zu stehen? Also wir wissen jetzt natürlich schon das Ergebnis, dass es nicht aufgegangen ist, aber sozusagen grundsätzlich gegen St. Pauli, die ja auch Schwächen in der Defensive haben. Glaubst du, ob es vielleicht hätte anders laufen können, wenn ihr offensiver gespielt hättet?
Ich glaube, da haben uns gestern auch ein bisschen einfach die Leute gefehlt. Ich hatte es schon erwähnt, dass Halimi und Biada, eigentlich unsere Kreativen im Mittelfeld, beide nicht da waren, beide verletzt sind und ausgefallen sind. Diese Dickmeier-Variante hat nicht so gezogen. Vielleicht hätte ich mir noch Natai auf der Zehner-Position vorstellen können, der dann später reinkam, aber eher auf die Sechs. Aber das war gestern vielleicht vom Personal her nicht die offensiv beste Mannschaft, die wir da zusammen hatten. Und insgesamt muss man natürlich auch sagen, wir hatten in der Vergangenheit viele Spiele, wo wir viele Gegentore bekommen haben. Dass wir momentan auch erstmal schauen, hinten die Null stehen zu haben, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Von daher, die erste Halbzeit fand ich okay, dass wir da defensiver auch erstmal die Power von St. Pauli aus den ersten Viertelstunden der letzten Spiele rausnehmen. Ihr seid ja immer früh in Führung gegangen und das haben wir geschafft. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir ja dann auch ein bisschen offensiver gewechselt. Leider sind dann kurz danach aber die Tore für euch gefallen.
Wie sieht das denn grundsätzlich unter eurem Trainer bei Heimspielen aus? Wir hatten ja vor dem Spielgespräch angesprochen, dass ihr sozusagen heim eigentlich alle eure Punkte geholt habt und auswärts erst 3 Punkte geholt habt. Tretet ihr zu Hause etwas anders auf oder tretet ihr sozusagen zu Hause in den letzten Spielen auch so auf, dass es erstmal hinten sicher stehen oder dass ihr hinten erstmal sicher stehen wollt?
Also ich denke schon, dass wir versuchen momentan mehr erstmal die Defensive auch zu sichern, weil wie gesagt, wir hatten eine Phase, da haben wir Spiele 3-1, 4-1, 4-0, 4-0, 4-0 verloren. Von daher, ich glaube, auch gerade im Abwehr, im Abstiegskampf ist eine stabile Abwehr schon mal, wenn hinten die Null steht, hast du zumindest schon mal einen Punkt. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass wir da mit dieser Dreier-Abwehrkette spielen und die Dreier-Abwehrkette wird auch schnell eine Fünferkette, dass man da hinten erstmal zumacht, das ist auch okay. Wir hatten, letztendlich hängt es aber auch ein bisschen vom Gegner ab, weil du jetzt fragst, wie haben wir das in der Vergangenheit gespielt? Wir hatten Spiele gegen Heidenheim zu Hause, das wir auch klar gewonnen hatten. Da waren wir offensiver. Wir hatten aber auch jetzt das Heimspiel gegen Bochum, wo wir auch eine massive oder eine verstärkte Abwehr hinten hatten. Also ich glaube, das ist stark vom Gegner abhängig. Und ich glaube, St. Pauli ist halt mit eurer Offensive, mit Marmoush, mit Giré, mit Burgstaller, mit Becker. Da ist einfach so viel Qualität drin, dass auch da das Trainerteam eher mit der defensiven Variante angefangen hat und kann ich durchaus nachvollziehen.
Dann zweite Halbzeit ist das 1-0 relativ spät, so erst in der 67. gefallen. Schuss von Marmoush, der abgefälscht wird und dann aus unserer Sicht glücklich in den Lauf von Becker fällt, der nur noch rüberlegen muss für Giré, der dann einnetzt. Ja, wir hatten es schon angesprochen, wir waren ein bisschen spielüberlegen, aber das Tor an sich ist glücklich gefallen, oder wie hast du das gesehen?
Ja, eigentlich, die zweite Halbzeit hat eigentlich erstmal angefangen, wie die erste aufgehört hat, mit stabiler Abwehr von uns. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Tor war, glaube ich, ein Schuss, oder das hätte einen Schuss geben wollen, der ist dann irgendwie abgefälscht worden, ging links in den Strafraum rein. Capino ging raus und noch ein Abwehrspieler von uns ging raus und ich weiß gar nicht, wer den Ball reingespielt hat, war Salazar.
Ich glaube, Becker war es.
Giré ist von hinten dann frei in 5 Meter reingekommen, muss nur noch reinschieben. Bisschen glücklich natürlich, aber auch nicht unverdient, muss man natürlich ja auch sagen. Und da war man mal einmal nicht sortiert hinten drin und schon war der Ball im Tor. Also ja,
Ja, also bei abgefälschten Schüssen, was danach raus passiert, das kann man halt nicht planen oder sich halt nicht genauso hinstellen, um das dann noch verhindern zu können.
Ja, die Frage ist, muss Capino rausgehen oder nicht? kann man sich im Nachhinein ist man immer ein Schlauer. Ich weiß es nicht. Die Abwehr, ich habe mir es auch nochmal in der Zeitlupe war es dann, glaube ich, so, der Giré und zwar noch ein zweiter St. Paulianer, der dann von, die waren beide auf dem 5-Meter-Linie gestanden und unsere Abwehrspieler waren alle noch Höhe 11-Meter-Punkt. Die haben die gar nicht gesehen, weil die von hinten, von rechts kamen, da rein. Alles ein bisschen unglücklich, aber ja, so passieren halt dann die Gegentore und wie gesagt, war auch ja nicht unverdient für St. Pauli.
Ja, und dann 4 Minuten später, in der 71. legen wir direkt nochmal nach. Olsen wird auf der rechten Seite durchgeschickt, spielt einen Pass in den Rücken von der Abwehr, den Mamouche dann so halb durchlässt, halb versuchen will zu schießen. Dann landet er bei Giré, der schießt, eigentlich flach zentral auf Campino, aber Herr Burgstaller steht noch ein paar Zentimeter davor, kommt noch mit dem Fuß ganz leicht ran und macht das 2-0. Fünftes Tor in 5 Spielen, hat er irgendwie seinen persönlichen Rekord aufgestellt. Würde ich auf Tick sagen, wie das erste Tor. Ein bisschen glücklich in der, also das Tor, weil Burgstaller steht, ein bisschen glücklich in der Stehung, aber trotzdem gut rausgespielt. Und halt auch einfach, weil wir es, wenn man es halt irgendwann mal, wenn man es versucht, irgendwann geht mir halt irgendwie einer rein.
Ja, richtig. Also Sandhausen, eigentlich muss außen, der darf den Ball schon gar nicht reinbringen. Da muss Rossipal stärker dagegen gehen oder die Flanke oder den Schuss nach innen verhindern. Kommt dann hinten in den Strafraum zu Giré. Giré zieht vom 16-Meter-Punkt oder 16-Meter-Punkt, zieht er ab. Und wie du sagst, es leider Rossipal steht dann auch noch so, dass er es abseits aufhebt, weil auf der Ebene, ich dachte zuerst, der steht doch klar im Abseits, aber in der Wiederholung siehst du dann, dass weiter außen Rossipal doch noch einen halben Meter oder ein paar Zentimeter, denke ich mal, hinter Burgstaller steht und somit das Abseits aufhebt. Auch wieder blöd, aber ja, dann liegst du 2-0 hinten.
Aber das macht bei uns aktuell den Unterschied. In der Hinrunde haben wir auch öfter mal noch gut gespielt und auch viele Chancen gehabt, aber wir haben halt einfach die Tore nicht gemacht. Und jetzt haben wir halt mit Burgstaller jemanden vorne drin, ich habe es ja gerade schon gesagt, 5 Tore in 5 Spielen, der einfach die Tore macht und das macht dann halt schlussendlich einfach den Unterschied aus.
Ja, definitiv. Der Burgstaller ist da schon ein alter Fuchs und macht das momentan richtig gut. Und ich meine, was ich eben ja schon mal kurz erwähnt hatte, eigentlich hatten wir zu dem Zeitpunkt leicht offensiver gewechselt gehabt. Und wir hatten Klingmann rausgenommen und wir hatten Linzmeier rausgenommen. Klingmann ist, dann hat Diekmeier die Rolle rechts wieder mehr übernommen, die er gewohnt war. Und Linzmeier ist ein klassischer Sechser. Nata ist auch ein Sechser, aber eher die offensivere Variante. Das heißt, unser Trainer wollte zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr mit Esswein auch die Offensive stärken. Also da waren wir gerade dran, okay, lass uns jetzt mal gucken, was können wir. Mhm. Aber 5 Minuten später fallen da die 2 Tore für St. Pauli, was natürlich dann im Nachhinein, kann man sagen, ist schiefgegangen. Aber gut.
Ja, dann aus unserer Sicht, wie so oft in den letzten Wochen, jedes Mal, wenn wir ein Tor machen, fangen wir uns ein paar Minuten später eins. So ist es dann auch direkt danach gekommen. Der Diekmeier, den du schon angesprochen hast, dass er wieder auf der rechten Seite war, schlägt eine Flanke, die sehr lang in der Luft ist, geht irgendwie auf den zweiten Pfosten. Ich weiß dann gar nicht genau, wer von euren Ossipal schießt dann oder will ihn nochmal reingeben. Und dann hält Behrens seinen Fuß da gekonnt rein und drückt ihn aus 5 Metern übers Tor. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, aus unserer Sicht ärgerlich, wenn man jedes Mal so schnell ein Tor kassiert, wenn man gerade das erste oder das zweite gemacht hat, weil es natürlich entspannter wäre, wenn man noch eine 2-0-Führung hätte in den letzten Minuten, anstatt wenn man nur ein Tor vorne ist.
Ja, eine 2-1 ist immer gefährlich, weil es war noch eine Viertelstunde zu spielen zu dem Zeitpunkt, plus Nachspielzeit. Und ich glaube, wir haben es dann am Schluss auch nochmal probiert, in die Offensive zu gehen, viel natürlich mit der Brechstange mit langen, hohen Bällen, hatten sogar noch mal 1-2 halbe Chancen. Ich mag es jetzt nicht als richtige Chancen, aber Patrick Schmidt hatte 1-2 Möglichkeiten, wo er den Ball im 16er aber nicht unter Kontrolle kriegt, kommt dann nicht zum Schluss. Mit ein bisschen Glück hätte es da vielleicht sogar noch mehr draus machen können. Ihr hattet dann auch noch mal gewechselt, ihr hattet dann die Abwehr noch mal verstärkt mit Regus. Wie heißt der?
Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht. Aber wir haben auf jeden Fall dann auch mit, also noch, weil ihr dann ja sehr viele lange Bälle gespielt habt, haben wir auch noch einen großen hinten mit reingestellt.
Genau, und Aremu, der ja auch eher eher der Defensivere ist, kam dann noch, und da habt ihr dann den Punkt auch versucht zu halten. Wir kamen noch mal ein bisschen, es war noch mal ein bisschen Zittern für beide Seiten. Wir zittern um den Ausgleich, ihr zittert um den Sieg. Letztendlich war es zu harmlos, muss man ja ganz klar sagen, was wir dann da vor eurem Tor angestellt haben. Und von daher geht der Sieg am Schluss auch in Ordnung.
Ja, würde ich auch sagen, unterm Strich ein verdienter Sieg und auch ein ganz wichtiger Sieg für uns. Ich male jetzt mal den Worst Case für euch aus. Was würde denn ein Abstieg für euch bedeuten, für den ganzen Verein oder für das Umfeld? Oder hast du noch nicht so weit gedacht?
Ja, natürlich ist das immer im Hinterkopf. Und ich glaube, wir sind jetzt das neunte Jahr oder das zehnte, nee, das neunte Jahr in der zweiten Liga. Und ganz ehrlich, für den SV Sandhausen ist das schon das Größte, eigentlich die zweite Liga. Und dass es irgendwann auch mal wieder runtergeht, ist uns allen irgendwo bewusst. Natürlich möchtest du diesen Zeitpunkt so lange wie möglich rauszögern. Und ein Abstieg wäre für Sandhausen schon eine besondere Situation, weil du hast dann vielleicht noch einmal ein Jahr, in dem du Sponsoren und Förderer an Bord halten kannst und nochmal vielleicht noch einmal versuchen, nochmal hochzugehen. Wenn du das nicht schaffst, ich glaube, dann ist Profifußball oder zweite Liga in Sandhausen erstmal für ein paar Jahre abgehakt, vielleicht sogar auch für immer. Da sind wir dann doch zu ein kleiner Verein, und die Infrastruktur und das Außenrum ist dann jetzt nicht vergleichbar wie mit einem Traditionsverein wie St. Pauli. Und von daher wäre das natürlich sehr bitter. Ich denke auch, es ist meistens einfacher, dann doch noch irgendwie drin zu bleiben. Also dieses halbe Jahr, was wir jetzt vor uns haben, wirklich nochmal Arsch aufreißen, alles geben, das wird einfacher sein, als wenn wir wirklich absteigen, dann wieder hochzukommen. Und von daher, die Hoffnung ist noch da. Heute waren auch die Ergebnisse: Braunschweig hat verloren, Osnabrück hat verloren. Das ist
Darmstadt
jetzt,
hat auch verloren, aber dafür hat Nürnberg gewonnen, ganz
dafür hat Nürnberg
kurios.
gewonnen. Das ist alles noch zusammen. Und nur du musst selbst punkten. Du musst auch mal eine Serie machen, so wie ihr jetzt, 4 Siege aus 5 Spielen. Mir würde mal reichen, einfach mal 3 Siege nacheinander. Mit 9 Punkten würdest du ruckzuck mal einen Sprung nach vorne machen. Aber es muss halt passieren. Und wir hatten jetzt immer mal wieder gute Spiele zwischendurch. Es kamen immer wieder Rückschläge. Auch gestern vom Einsatz her mache ich den Jungs gar keine Vorwürfe. Der Einsatz war ja da, und die haben auch bis zur 90., 94. Minute gekämpft. Alles gut, alles okay. Aber spielerisch ist es halt doch nach vorne.
Mau.
Ja, also das ist nicht schön anzugucken, gell? Muss man da manchmal auch sagen. Das ist wirklich Abstiegskampf pur, und dafür manchmal auch noch zu wenig. Klar, gut, gestern haben die Kreativspieler gefehlt. Da hoffe ich auf eine Rückkehr gegen Karlsruhe nächste Woche. Aber Karlsruhe wird auch ein schweres Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen punkten, wir müssen auf uns schauen. Da können die anderen machen, was sie wollen. Wenn wir keine Punkte holen, steigen wir ab. Wenn wir punkten, dann bleiben wir dran. Und ich denke immer noch, dass wir die Chance haben, am Schluss auf Platz 15 zu landen. Und ist alles noch möglich.
Ja, die Tabelle sieht aktuell wie folgt aus. Würzburg ist noch letzter mit 12 Punkten. Die haben aber noch ein Spiel über. Dann kommt Braunschweig mit 17. Dann kommt ihr mit 18. Dann ist schon sozusagen auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz 4 Punkte Abstand. Dann kommt Osnabrück, wir und Darmstadt mit 22 und Nürnberg mit 23. Aber ich finde, also es ist noch relativ eng zusammen und es sind halt relativ viele Mannschaften noch in der Verlosung mit drin, die es am Ende erwischen könnte.
Genau, und wie gesagt, du brauchst einfach mal, oder der SV Sandhausen braucht einfach mal eine Phase, wo man mal, lass uns mal 3, 4 Spiele nicht verlieren. Dann machst du da auch mal einen kleinen Satz vielleicht, erreichst jetzt diese Mannschaften, die jetzt hier gerade um die 22, 23 Punkte stehen. Und kannst hoffentlich dir dann nach hinten ein bisschen einen Abstand zu den ganz unten Plätzen halten. Aber da musst erst mal hin, dass diese Serie dir erarbeitest.
Ja, bei uns hat es auch sehr lange gedauert, bis wir die Serie los oder die Serie starten konnten.
Ich hoffe ja, dass ihr jetzt die Serie noch weitermacht, weil ich glaube, ihr spielt jetzt gegen Darmstadt und Nürnberg. Und da wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ihr da auch die Punkte mitnehmt und die beiden Mannschaften mit hinten drin lässt.
Ja, genau, wir spielen jetzt am nächsten Samstag in Nürnberg. Da werden für alle, die das AFM-Radio hören wollen, werden Wolf und ich am Mikrofon am Start sein. Und ihr spielt ja gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist ja relativ weit oben in der Tabelle.
Ja.
Bei eurer Heimstärke und ich sag mal, es war jetzt auch schon der 19. Spieltag, muss ja schon eigentlich, na, muss nicht kein Sieg her, aber schon, es muss mal wieder gepunktet werden aus eurer
Genau.
Sicht.
Ja, also gegen KSC eigentlich auswärts sind wir momentan einfach zu schwach, da holen wir nichts, also musst du zu Hause punkten und eigentlich hilft uns nur ein Dreier weiter gegen KSC.
Ja, das hatten wir. Wir hatten ja auch 1,5 Jahre kein Spiel außerhalb von Hamburg gewonnen. Und das hat man irgendwann auch gemerkt, weil du das Gefühl hattest, auswärts holst du eh nichts. Aber dadurch erhöht sich auch automatisch der Druck für die Heimspiele, weil du weißt, dass du nur zu Hause was holen kannst. Da geht man auch schon anders ins Spiel, wenn man so einen Druck trotzdem noch im Hinterkopf hat.
Ja.
So wirkte das zumindest bei uns immer. Ja, Stefan, willst du noch irgendwas sagen oder loswerden? Ich wäre soweit durch.
Nein, also ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören und sehen. Damit
Ja.
wäre eigentlich schon fast alles gesagt. Damit würden wir beide in der Klasse bleiben und ich hoffe dann natürlich auch, dass wir das auch nicht nur über Zoom-Calls oder jetzt hier über die Millanton-Gespräche, sondern auch dann wirklich im Stadion, sowohl in Sandhausen als auch in Hamburg, in St. Pauli und vielleicht danach noch in der Kneipe vor oder nach dem Spiel machen können, wenn wieder Zuschauer rein können. Das wünsche ich mir für nächstes Jahr und für die nächste Saison und für euch bin ich da optimistisch. Ich glaube, der FC St. Pauli hat die Kurve bekommen. Ihr werdet auch noch in der Tabelle etwas weiter klettern. Bei uns wird es noch ein langer Weg, aber ich hoffe dann am Ende doch, dass wir es schaffen, die Klasse zu halten. Und dann sehen wir und hören uns nächste Saison wieder.
Ja, das sind doch schöne Abschiedsworte. Stefan, dann sage ich dir danke für die beiden Gespräche und auch allen Hörern und Hörerinnen für euer Interesse und macht euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!
Tschüss!